So. Ich möchte jetzt, bevor wir uns in Workshops aufbrechen, eine kleine Vorinformation geben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen schnell. Ja? Ich möchte die 10 Prinzipien des Brahmacharya Ashrams vorlesen, die ihr bei dem sehr vorbildhaften Brahmacharya Ashram von dem Radha Gopinath Tempel in Mumbai findet. Diese Liste, die ich vorlese, habe ich mir abgeschrieben, als ich da war. Da war so eine Liste auf der im Ashram über 10 Punkte, die den Devotees helfen. Die haben da 43 Brahmacharis, die meistens bis morgens um 11 Uhr studieren und dann noch eine Brahmachari-Klasse haben und dann am Nachmittag predigen, hauptsächlich College-Predigen und so Bhakti-Sangas in der Stadt. Das erste Prinzip, was sie dort haben, ist: wertschätze tief die Wichtigkeit eines strikten Sadhanas. Deeply value the importance. The importance of strict sadhana. Ne? Der zweite Punkt, den sie da haben, ist: ein Brahmachari betrachte sich als ein menial servant, als ein unterwürfiger Diener, der sein Leben im Dienste der Vaishnavas einsetzt. Ihr seht, in diesem Prinzip findet ihr, dass er Gemeinschaft pflegt und wirklich anderen dient. Und der dritte Punkt ist sehr wichtig: Treue und Loyalität zur Parampara. Wo du die Einweihung empfangen hast durch Krishnas Mercy. Such nicht woanders. Viertens, lerne und verstehe Srila Prabhupadas Bücher. Sei enthusiastisch, sie zu verteilen. Fünftens, predige furchtlos das Krishna-Bewusstsein an andere. Verteidige die Prinzipien der reinen Bhakti. Warum das wichtiger ist als Jnana und Karma und so weiter. Sechstens, lerne den brahminischen Standard für Sauberkeit. Halte den Ashram sauber. Siebtens, mache Puja. Koche für die Deity mit Pünktlichkeit und Sauberkeit. Achtens, ein sehr schönes Prinzip: lerne Kirtan. Lerne es, enthusiastisch im Kirtan zu sein und anmutsvoll für die Freude der Deities zu tanzen. Gracefully, anmutsvoll. Ich weiß, dass manche Brahmacharis unglaublich anmutsvoll tanzen und dann plötzlich springen sie mit gewölbten Brüsten aneinander. Ja, kennt ihr das? Und dann klingt, das ist also nicht direkt anmutsvoll, dieses Tanz. mache den Kirtan mit Feeling für die Freude Krishna. Neuntens, sehr interessant: diene demütig den Grihastas. Habe Respekt für sie. Respektiere alle Frauen als deine geehrten Mütter, honored mothers, aber habe nur Gemeinschaft mit ihnen für im essentiellen Dienst, nicht für Sinnenbefriedigung. Zehntens, Prinzip, entwickle Liebe und Vertrauen und persönliche Freundschaft mit den anderen Devotees. Betrachte dich immer als Diener der Diener. Ich glaube, diese 10 Prinzipien sind sehr interessant und geben irgendwie so eine Art, dann Mut spiegeln sie wieder, wie im Brahmacharya Ashram sehr wichtig ist. Wir werden nachher in den Meditationen, die wir machen, ein bisschen mehr hören über den Respekt, den man Frauen gegenüber bringt, wieso das wichtig ist. Mhm. Ist, glaube ich, interessant, oder? Wo die stehen, die sind im Tempel im Brahmachari Ashram, also in den Brahmachari Räumen. Die haben da ja ganz schön viele und das sind so die 10 Prinzipien, die sie sich gegeben haben. Ich sage jetzt nicht, dass das die 10 Prinzipien des Brahmachari Ashram sind, aber in diesem Tempel findet sich diese Liste wieder. Sehr, sehr wichtig, wenn man in den Brahmachari Ashram geht und schnell Fortschritt macht, dass man eine Treue und Loyalität der Parampara gegenüber entwickelt und nicht anders irgendwo anders sucht. Man versteht so ein bisschen das Beispiel von Chaitanya Mahaprabhu, von was Chaitanya Mahaprabhu gibt. Das ist ein Chaitanya-Baum. Ein Baum ist mit vielen Ästen und Zweigen, die alle ihre Berechtigung haben und alle alle den Chaitanya-Baum schmücken. Und zur gleichen Zeit ist es wichtig, wenn ich, sagen wir mal, an diesem Ast meine Einweihung genommen habe, dass es der Zweig ist, dann kann ich nicht plötzlich zu irgendeinem anderen Zweig hier gehen, denn ich muss ja da meinen Lebenssaft kriegen. Meine Einweihung wird ja eine mystische Verbindung mit den spirituellen Geheimnissen hergestellt und muss sehen, dass ich da verbunden bleibe und von da genährt werde. Andere Äste haben ihre Bedeutung, ihre Wichtigkeit für andere, für Individuen, aber ich bin hier. Deswegen ist es nicht etwa Engstirnigkeit, wenn man sagt, bleib bei Prabhupada und so weiter, sondern es ist ein wichtiges Gärtnerprinzip, ein wichtiges Nahrungsprinzip. Gut. Ja, jetzt kommen wir in. Ich habe 4 Fragen ausgesucht. Ein enthusiastischer Brahmachari hat gehört, dass in diesem Zeitalter jeder heiraten muss, da die Gegebenheiten so sind. Du wirst gebeten, einen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Wie kann der Brahmachari-Ashram heute funktionieren? 2. Frage. Eine Gruppe macht nur eine. Ich will euch nur einfach mal die Sache vorlesen. Bei dieser 2. Frage müsst ihr sehr aufmerksam sein. Ich glaube, wir machen lieber das Fenster nochmal auf. Du bist in einer Mahabharata-Vorlesung über Bhishma gestolpert. Er hatte das Brihadvrata genommen. Ihr wisst, wie das war? Sein Vater Shantanu Maharaj hatte Bhishma bekommen in seiner Verbindung mit Ganga Devi, aber Ganga Devi hatte ihn danach verlassen. Er konnte also nie wieder heiraten. Seine Frau war nicht mehr da, er konnte keine weiteren Kinder kriegen. Er hatte aber so einen großen Wunsch, in einem Grihastha Ashram zu sein, und entdeckte die tugendhafte Satyavati. Ihr Vater jedoch sagte, ich kann sie dir nicht zur Frau geben, denn dein Sohn, den du von deiner ersten Frau hast, Bhishma, wird der König werden. Und ich will, dass der Sohn von meiner Tochter der König wird. So, der Vater kam bedrückt nach Hause und sagte dem Devadatta, hieß er damals, ich bin verliebt und kann nicht heiraten. Ja, sagte der Kleine, das ist doch ganz easy. Ich verzichte auf den Königsthron. Die Kinder, die du mit Satyavati hast, sollen heiraten, sollen Könige werden. Shantanu ging überglücklich zurück und sagte, das Problem ist gelöst, ich kann heiraten. Das Problem ist nicht gelöst, sagte der Vater. Devadatta macht nicht heiraten. Das ist falsch. Devadatta macht auf den Königsthron verzichten, aber seine Söhne wollen dann den Königsthron haben. Und auf diese Weise wird immer Unfrieden in der Dynastie sein. Hier den meine Tochter nicht geben. Wieder war Shantanu betrübt, denn er hatte sich inzwischen sehr, sehr in die tugendhafte Satyavati verliebt. Devadatta hörte davon und nahm dann dieses Gelübde an, das Brihadvrata. Lebenslang Brahmachari. Als er das sagte, sagten die himmlischen Wesen, die wirklich sehr mit dem Haushälterleben verstrickt sind, Bhishma, Bhishma, fürchterlich, entsetzlich. Und ab dem Zeitpunkt hieß er jetzt Bhishma. So, du bist in einer Mahabharata-Vorlesung über Bhishma gestolpert. Er hatte das Brihadvrata genommen. Am nächsten Tag gibst du die Vorlesung. Die Devotis bitten dich zu erklären, was ist das Brihadvrata? Warum heißt das Brihadvrata? Ich möchte hier sagen, ich meine damit nicht, dass in dem Sinne eines lebenslangen Brahmacharya gelübde, denn so etwas, damit haben wir uns hier nicht befasst, mit dieser Thematik, aus kultursozialen Gründen und so weiter. Aber warum heißt Brahmacharya allgemein das große Gelübde? Was ist so großartig daran? Ein Stichwort, es hängt mit Karma zusammen. Dann, ein ernsthafter Brahmacharya kommt von einem Preaching-Programm zurück, Brahmacharya. Eine Frau hat sich ihm in eindeutiger Weise genähert. Er ist verwehrt. Man spricht im Brahmacharya-Ashram darüber. Du sollst einen Vortrag halten über, was sind denn die Vorteile des Brahmacharya-Ashrams? Und dann habe ich eine Frage für die englisch sprechende Gruppe, die klein wird. This is you. I have a question for you. You have understood that you stand no chance in fighting against the powerful urges of the material nature, but you have heard about the possibility of transforming them. How is transformation of sexual energy possible? This is the question for you. So, ich möchte jetzt bitten, wer möchte an dieser englischen Gruppe teilnehmen? Wir haben jetzt du vielleicht?
Also unsere Aufgabe war, eben ein enthusiastischer Brahmachari hat gehört, dass man in diesem Zeitalter heiraten soll, da es die beste Gelegenheit ist und dass sowieso alle heiraten. Und ja, wir geben jetzt einen Vortrag, geben am nächsten Tag. Und wie kann der Brahmachari Ashram funktionieren? So, der Brahmachari Ashram ist ein Ashram, in dem man Wissen kultiviert. Ja. Und der Brahmacharya-Ashram kann man auch nur aufrecht erhalten, wenn man dieses Wissen kultiviert. So, eben um irgendwann mal ein guter Grihastha zu werden, sollte man auch ein guter Brahmachari werden zuerst. Und was man dort lernt im Brahmacharya-Ashram ist, dass man abhängig ist. Ja, man ist abhängig von den Autoritäten. Man lernt dort, sich völlig abhängig zu machen von Krishna, wie wir gehört haben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Und man lernt dort eben eigentlich schon, oder man sollte dort lernen, diese positive Ansicht vom Brahmachari-Leben. Liebevoller Austausch, so. Das sollte man schon lernen, bevor man Grihastha wird. Liebevoller Austausch in Beziehungen. Man soll sie ziemlich tief kultivieren. Und man lernt, man hat die ganze Zeit wirklich diesen Geist auf Govinda zu richten. Was die volle Zeit steht einem zum Nutzen. Also das alles gehört zu dieser positiven Ansicht, dass man und schlussendlich auch diesen Man lernt dort endgültig diesen Kampf gegen Maya aufzunehmen. Das ist diesen Entschluss müssen wir fassen. So, das kann man auch am besten unter Brahmacharis, ja, wenn man gute Gemeinschaft hat und sie einem inspirieren, wirklich eben diesen Entschluss zu fassen und eben schlussendlich lernen, mit ihnen zusammen diesen ganzen, wie wir gesprochen haben, schöpferischen Trieb umzuwandeln in Dienst, umzuwandeln in diese körperliche Liebe, schöpferischen Trieb, in Mitgefühl, wie wir das Beispiel gebracht haben, von Sonne, die das Wasser verdunsten lässt, es zu Nebel macht. Und schlussendlich im Brahmachari, wir wissen, die Frauen gehören Krishna, so wir warum sollen wir sie noch Krishna wegnehmen? Wir lassen sie gleich ihm. So, darum, sie gehören ja schon Krishna. Und so wir versuchen uns auch Krishna zu gehören. So, ja, wir brauchen sie gar nicht, ihm zuerst wegzunehmen. Und schlussendlich, um diesen wirklich aufrecht zu halten, diesen Brahmachari Ashram, ist es essentiell, die Gemeinschaft von ernsthaften Brahmacharis zu suchen, weil wir werden von ihnen die Segnungen bekommen. Wir werden lernen, dass dieser Ashram ein Riesengeschenk ist. Ein Riesengeschenk. Und was wir schlussendlich lernen müssen, sind einfach zwei Faktoren. Und diese zwei Faktoren, die wir gelernt haben, sind Bemühung und schlussendlich Barmherzigkeit. Ja. Nur so werden wir den Brahmacharya-Ashram verstehen und werden ihn auch leben können. Und so dann haben wir ein ganz gutes Motto. So, wir sind auf dem Sprungbrett in die spirituelle Welt. Ja. So, warum sollen wir auf dem Sprungbrett noch heiraten? Also, das macht absolut keinen Sinn. So. Und schlussendlich, wir wissen, sobald wir abgehoben haben auf diesem Sprungbrett, dann wird ein großes Fest kommen. So, darum wir können auf das Fest auf dem Sprungbrett verzichten. So, ähnlich wie wir gesprochen haben, das Fasten ist einfach, wenn man weiß, dass wir am Abend ein großes Fest gibt. Hare Krishna.
Die Frage war, du hast verstanden, dass man keine Chance hat, gegen die starken Dränge anzukämpfen, aber man hat davon gehört, dass man sie transformieren kann. Also die Frage ist, wie ist die Transformation von sexueller Energie möglich? So, wir sind grundlegend zum Schluss, also wir haben eine Feststellung gemacht. Es gibt zwei Ebenen. Es gibt ein sofortiges, dem Sinn, oder mehr ein kurzfristiges darauf eingehen, auf diese Sachen. Ein Prozess, der auch die Stärke gibt, zu tolerieren. Und es gibt eine langfristige Ebene, in dem Sinn, wo es darum geht, im Krishna-bewussten Prozess diese Lust in Liebe zu Krishna eigentlich umzuwandeln. So mehr auf diese, in dem Sinn, kurzfristige Art und Weise damit umzugehen ist, dass man diese Energie eigentlich positiv engagiert im spirituellen Sinne, wo man seine Kreativität einsetzt, der Predigen, der Sankirtan-Mission, indem man vielleicht lernt, Musik zu machen, Kirtan mit Anger zu spielen, dass man kocht, Puchari-Service, die Deities zu schmücken. Einfach praktische Dienste, wo man seine Intelligenz, seinen Geist, seine auch vielleicht körperlichen Kräfte, vielleicht wenn man auch handwerklich talentiert ist, einzusetzen. Vor allem, was wahrscheinlich viel zu tun hat, auch mit seinen eigenen Adhikars, seinen eigenen Talenten, dass man die in Krishna-Dienst einsetzt. Auch haben wir dann herausgefunden, dass wie Krishna in der Bhagavad Gita sagt, im dritten Kapitel, man soll durch spirituelle Intelligenz diese Zerstörerin des Wissens, die Lust eigentlich bezwingen. Und in dem Sinn, dass wir durch das Studium der Shastras, durch das Hören von Vaishnavas, von Sadhus, uns Intelligenz schärfen und stärken, diese Dränge zu tolerieren. Dass wir die Kraft bekommen, diese Dinge zu tolerieren und eigentlich über ihnen zu stehen und so unsere Sinne und Geist zu kontrollieren, was ein grundlegendes Prinzip des Brahmacharya-Ashrams ist. So mehr auf eine lange Sicht gesehen, haben wir da sehr auch gemerkt, dass wir uns Guru und Krishna hingeben und die Anweisungen befolgen und den Prozess, den eigentlich die Acharyas uns mitgegeben haben, wie Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaram, die neunfachen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, indem man die stetig praktiziert mit Liebe und Hingabe, dass das mehr und mehr unser Herz wandeln wird, diese Neigung im Herzen, die materielle Natur zu genießen, in eine Haltung, dass wir zu Krishnas Freude handeln und mehr und mehr eigentlich dann Liebe zu Krishna entwickeln. Und was ich auch noch gerne mal sagen möchte, was wir selber nicht so klar gesagt haben, dass eigentlich auch ein Grundverständnis für diese Transformation im Herzen ist, dass wir das selber nicht können und wir da die Barmherzigkeit von Krishna brauchen. Wie zum Beispiel im Krishna-Buch tötet Krishna verschiedene Dämonen, die gewisse Anathas repräsentieren und da wird gesagt, Krishna tötet diese Dämonen und nicht wir selber, dass das auch ein Beweis für die Barmherzigkeit von Krishna. Noch zum Prinzip, was auch von, ich schwapp noch ein bisschen ins Vorherige, also auch in das, was mit der Sinneskontrolle zu tun hat, wie Krishna in der Bhagavad Gita erstens mal sagt, Apuryamanam, also wie Flüsse in einen Ozean gehen, der Ozean bleibt ausgeglichen, so ist auch das Verständnis eines Vaishnavas, dass auch wenn noch so viele Wünsche mich hineinströmen, ich bin eigentlich erst glücklich, wenn ich diese Wünsche toleriere und ausgeglichen bleibe wie im Ozean. Und Krishna sagt auch, Nasti Buddhira Yuktasya, also ohne verbunden zu sein mit Krishna können wir keine gefestigte Intelligenz haben und dadurch keinen stetigen Geist und ohne einen stetigen Geist keinen Frieden besitzen. Und wo ist Glücklichkeit, Glück möglich ohne Frieden? So, und sind dann stark auch zusammen zum Schluss gekommen, dass wir mit Krishna verbunden sein sollen, vor allem indem wir unseren Geist in Krishna einsetzen, unseren Geist und unsere Sinne. Denn Krishna ist Madan Mohan, der Bezwinger des Liebesgottes. Und wenn wir mit Krishna verbunden sind, dann wird der Einfluss des Liebesgottes von Cupid bezwungen. Hare Krishna.
So, die Aufgabe war, so ein bisschen einer Mahabharata-Vorlesung über Bhishma gestolpert. Er hat das Priyat Vrata genommen. Am nächsten Tag gibst du die Vorlesung. Die Devotis bitten dich zu erklären, was ist das Priyat Vrata. So, wenn man verstehen will, was das Priyat Vrata ist, dann kann man das vielleicht verstehen, wenn man selber schon mal ein Vrata auf sich genommen hat, vielleicht zum Fasten an einem Erscheinungstag oder an Ekadashi. Und man muss allein für diesen Tag auf uns sehr viel Entschlossenheit haben. Und wie Kalusha Narjana vorhin gesagt hat, man weiß, am nächsten Tag gibt es wieder was zum Essen. Man hat praktisch eine Hoffnung, dass man dieses Glück nicht die ganze Zeit auf sich nehmen muss. Und das Priyat Vrata ist nun ein Gelübde, das halt bis am Ende des Lebens geht. Und wieso dieses Gelübde so groß ist, das kann man verstehen, wenn man versteht, was die materielle Welt eigentlich ist. Das heißt in der Bhagavad Gita, dass die materielle Welt wird mit Maitunya Agara genannt. Das heißt, es ist eine Welt, die uns kettet, durch die Ketten sind die Lust, dafür schlecht zu leben. Und Wir sind also gefesselt durch die Lust an diese materielle Welt. Und diese Lust ist der alles verschlingende, sinnige Feind des Lebewesens. Es gibt einen Vers in Srimad Bhagavatam, das erklärt, dass die Hauptanhaftung der materiellen Welt oder das hauptlegende Prinzip, dass die Anhaftung von Mann an Frau und Frau an Mann. Und das bindet zusammen die Herzen dieser beiden. Und wenn man so angehaftet ist, dann erweitert man die Illusion des Lebens und man denkt dann, ja, das ist mein Zuhause, meine Familie, mein Land, meine Nation. Und identifiziert sich mit diesem Ahankara, mit diesem falschen Ego, diesem, das bin ich und das ist mein. Und ja, wenn man sich so damit infiziert, dann kann man nicht verstehen, dass man eigentlich ein ewiger Diener Krishnas ist, eine ewige spirituelle Seele. Und die Intelligenz wird verwirrt, wie es heißt, und man wird ewig in dieser materiellen Welt rumtreiben. Und was auch noch wichtig ist, wenn man versteht, dass die Lust ist eigentlich die umgewandelte Liebe, die wir ewig haben zu Krishna. Und sie kann nie befriedigt werden, egal wie oft wir versuchen, diese Lust zu befriedigen. Es wird nie ein Glücksgefühl entstehen oder eine Zufriedenheit. Wenn man die Lust, das ist praktisch wie der Feind, wie sie beschrieben wird, und sie kommt durch die Sinne, den Geist und dann die Intelligenz. Und es ist sehr schwierig, die Lust zu erkennen. Wir haben gehört, Kamadev, er ist unsichtbar und er schießt Pfeile, die auch unsichtbar sind erstmal. Und diese Pfeile, kann man kurz erklären. Das erste Pfeil ist Mohana, das ist die Faszination. Praktisch man sieht das Objekt und entwickelt Anhaftung. Und durch die Anhaftung entwickelt sich Lust, wie es Bhagavad Gita heißt. Der zweite Pfeil ist Samvana, Aufmerksamkeit. Also man ist schon gesagt, die Anhaftung, man widmet sich dem Objekt. Und Madana, man ist berauscht. Das Gift, das wirkt bereits. Und es ist sehr schwierig, jetzt das Gegengift noch einzusetzen. Und Shoshana ist die intensive Anziehung und Tapana, das Herz ist entflammt. Und wenn das Herz entflammt ist, dann heißt es, dann fliehen Unterscheidung und die Vernunft. Wir sind hilflos dieser Lust ausgeliefert. Ja. Und Brahmachari oder Brahmacharya, das Priyatvrata, das ist sehr schwierig einzuhalten, weil es Punkte sind, mit denen man ständig konfrontiert ist. Man soll nicht auf eine Frau schauen. Sehr schwierig, oder eine Frau berühren oder über sie sprechen. Aber letztendlich kann man das durch Entschlossenheit, kann man das Gelübde einhalten. Mir fällt nur ein in der Bhagavad Gita, da gibt es das dritte Vrata, das ist praktisch die feste Entschlossenheit. Und die Geschichte von dem Sperlingsweibchen wird erklärt, das am Ozean ist und seine Eier verloren hat. Und der Ozean möchte die Eier nicht zurückgeben. Und das kleine Sperlingsweibchen versucht mit seinem Schnabel den Ozean leer zu trinken, damit es die Eier wiederbekommt. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ja, dann sagt Prabhupada Erläuterung, ne? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Weil Krishna hat Garuda gesandt, und der sehr einfach mit seinem Schnabel, mit seiner Kraft den Ozean beeindruckt und der Ozean gibt die Eier zurück. In ähnlicher Weise sind wir ein kleines Sperlingsweibchen, das versucht, gegen die Ketten der materiellen Welt anzukämpfen, gegen die Lust. Und Krishna sieht nur die Bemühung und er ist sehr erfreut, wenn wir eine Bemühung machen, aber letztendlich brauchen wir die Barmherzigkeit. Das ist praktisch so, also eine sehr schwierige Aufgabe, aber es ist möglich, wenn wir die Barmherzigkeit Krishna haben. Ja, es gibt bestimmt noch viel zu sagen, aber lass uns mal.
Die Ausgangssituation ist folgende: jemand von einem Predigerprogramm zurückgekommen, ein Brahmachari, hat sich da etwas eingefangen, ist verliebt. Jetzt hat er eine, das ist im Brahmachari Ashram, hat man es ihm sofort angesehen, an den Augen, und er erhält eine Lektion. Und das, was ihr hören werdet jetzt, weil unsere Gruppe, wir haben so viele Sachen zusammengestellt, jetzt müssen wir ihm langsam wieder über die Vorteile des Brahmachari Ashrams ihm wieder klar vor Augen führen. So, was ihr hören werdet, ist nur ein 5-Minuten Ausschnitt von 5 Stunden Vorlesung. Weil es ist unlimitiert, was da alles vorhanden wäre, von solchen Vorteilen. Zuerst bitte versteh mal, wir wollen etwas lernen, nämlich auch eine Neutralität in der ständigen Dualität. Das lernen wir im ersten Kapitel der Bhagavad Gita. Arjun, zuerst soll er kämpfen von der einen Seite, und dann ist er in die Mitte gegangen und hat plötzlich allen Enthusiasmus verloren, weil er plötzlich eine andere Perspektive bekommen. Und das in die Mitte gehen, dass mal ein bisschen in die Neutralität zwischen der Dualität gehen, ist mal der Ausgangspunkt von spirituellem Leben. Sonst habe ich immer heiß und dann sehne ich mich nach einem kalten Ort. Durch die Identifikation mit dem einen Pol schaue ich nur erzeuge ich ein Spannungsfeld, schaue nur auf die andere Seite und sehe nicht mehr darüber. Jetzt bin ich ein Mann und jetzt geht das Spannungsfeld der Dualität und drückt mich immer auf eine Frau zu schauen. Im nächsten Leben werde ich eine Frau, der Schalter dreht sich um. Und ich sehne mich nur nach einem Mann. Und ich werde wieder ein Mann, der Schalter dreht sich wieder um. Und ich werde wieder ein Mann. Und so, es geht immer hin und her. Bitte, mein lieber Freund, stell dir vor, du bist auf einer Bühne. Und vor dir sind 400.000 Menschen. Stehen alle da. Du schaust auf sie, so viele. So, das sind deine Ehepartner gewesen in den letzten 400.000 Leben. Muss jetzt unbedingt noch einer dazukommen? Eigentlich ist nicht eine absolute Notwendigkeit. Bitte verstehe, manchmal, du bist ein Spiritualist, du hast spirituelle Wünsche und diese Person auch, sie ist ja interessiert am Krishna-Bewusstsein. Beide haben also einen natürlichen Drang für Ewigkeit, für Spiritualität. Aber jetzt kommt diese Vermischung der beiden. Bhagavatam sagt, Punkt Sastriya mit Unibhavametam. An dem Punkt mögen selbst die beiden reinen Ausrichtungen der dieser beiden Seelen, die mögen beide da sein, aber wo die Vermischung stattfindet, gibt es eine unverdauliche Mischung. Weil in dieser Begegnung werden eben all diese alten Sanskaras der Weltlichkeit, von denen ich mich ja gerade abwenden möchte, wieder wachgerufen. Und die Vermischung ist unverdaulich. Du wirst es nicht annehmen können. Deswegen auch selbst das Wort Sexualität kommt vom lateinischen Secare, heißt schneiden. Du bist weggeschnitten von dieser Einheit, die du in deinem Inneren erfahren kannst, aber jetzt suchst du nur nach einem Ersatz im Äußeren. Und das wird nie klappen und das wird nie funktionieren. Deswegen ist Brahmachari ist der Zustand, der Seele am nächsten kommt. Es ist eine Möglichkeit zur Verfügbarkeit von Krishna. Ich habe beide Hände, lege ich hin und sage, nimm. Stell dich vor, ich bin, das ist eine wunderbare Frau, aber ich weiß, sie ist schon gesetzt, sie hat eine Familie, sie hat einen Mann, sie ist verheiratet. Ich kann jetzt nicht zu ihr hingehen, ich weiß, das ist klar. Selbst wenn ich habe manchmal vielleicht bestimmte Wünsche für sie, aber es ist ganz klar. So möchte doch Krishna auch mit uns ständig in Beziehung treten. Aber er sieht, wir haben jemand anders in unserem Herz Nummer 1 geschenkt. Und er kann da nicht einfach eingreifen. Deswegen wollen wir in diese Verfügbarkeit hineintreten. Letztlich, wir möchten etwas kurz vorlesen von Prabhupada. Ich lese es in Englisch, ihr versteht das, glaube ich, alle. Es ist ein kurzer Dialog auf einem Morgen, in einem Haus drin. Fragt jemand, Swamiji, may I ask a question? Yes, Srila Prabhupada replied, stopping his pacing. If a boy is separate from a girl, then how can he learn to love her? Es war ein indischer Knabe, der das gefragt hat. Prabhupada began to walk back and forth, again chanting on his beats. Das ist der Vilamrita. After a moment he turned and said softly, love? Love is for Krishna. And he walked toward the window, looked down at the street below. Da sind viele Menschen durchgelaufen. You want a girl? Pick one. Kannst eine nehmen. He pointed towards some woman passing on the street. There is no love in this material world, he said. Love is for Krishna. Bitte, das wollen wir doch wieder verstehen. Diese inhärente Eigenschaft zu lieben, das ist auf etwas hin bestimmt. Und wenn es nicht dahin gerichtet wird, wo es bestimmt wird, dann ist es, anstatt zu helfen, beginnt es zu schaden. Ich mag einen guten Apfel essen, ganz frisch, so gesund. Aber wenn ich ihn in die Ohren stecke, ein Ort, wo er nicht wirklich hingehören würde, würde selbst das, was meiner Gesundheit förderlich wäre, wird zu einem extremen Hindernis. Ich höre dann plötzlich nichts mehr. So diese inhärente Eigenschaft zu lieben muss dahin gerichtet werden, wo sie hingehört. Dann Simplizität. Wir wollen doch ein bisschen einfach werden. Wir wollen eine radikale Vereinfachung von unserem Leben. Einmal ist Srila Prabhupada in Amerika gefahren, hat ganz viele Autobahnen gehabt und viele Häuser in der Stadt. Und Prabhupada schaut so raus und hat gesagt, this is all sex life. Die Schüler haben so gesagt, was ist das? Prabhupada hat es dann erklärt. Weil der Impetus für all diese wirtschaftliche Entwicklung, für all diese Sachen, die da sind, ist letztlich nur das Spannungsfeld der Dualitäten. Würde das nicht da sein, würden wir uns fragen, für was? Aber wir gefangen sind in diesem Spannungsfeld, rennt man, tut man und arbeitet man und fragt sich nicht, für was? Deswegen, wir wollen doch diese Vereinfachung, diese Simplifizierung, uns an diesen, aus diesem harten Daseinskampf ein bisschen entheben. Wir werden die Erleichterung spüren. Dann noch der zweitletzte, jetzt aus diesem kleinen Ausschnitt von 5 Stunden. Schau mal, du hast dich jetzt gerade frisch verliebt. Das ist normal. Da hat man immer romantische Vorstellungen. Und die sind stark. Aber bitte verstehe etwas. So wie du dir jetzt ausmalst und so wie du erhalten wirst, für irgendetwas, selbst wenn du gefastet hast, eine Karte am nächsten Tag, jetzt werde ich essen, hast du es so lange ausgemalt. An dem Punkt, wo du dann tatsächlich gegessen hast, war jetzt nicht vergleichbar mit dem, wie du es dir ausgemalt hast. So in diese Diskrepanz von deinen Vorstellungen und das, was du wirklich erhältst in dieser Welt, wenn du über diese Diskrepanz meditierst, wird es dir einen Anstoß geben, frei zu werden von diesen unnötigen romantischen Vorstellungen, die ja eigentlich noch viel stärker dich dahin drücken als direkt sexuelle Wünsche in sich selber. Es gab eine Person, die hieß Umesh, der hatte einen, der ist gestorben. So, Umesh Frau, sie ist ohnmächtig geworden vor Leid. Der Sohn hat angefangen so stark zu weinen. Er hatte einen Freund gehabt, der war sehr traurig. Er hatte einen Diener im Haus gehabt, der ist ein bisschen unsicher geworden. Vielleicht verliere ich meinen Job. Er hatte Nachbarn gehabt, die waren gleichgültig am Kaffee trinken. Und haben gesagt, hast du gehört, Umesh ist gestorben? Und sie, Acha. Und dann hat er jemand gehabt, der ihm Geld schuldete. Und der war total glücklich, als er es gehört hatte. Ein bisschen später konnte er irgendwie reanimiert werden. Die Frau wurde ohnmächtig vor Glück. Der Sohn hat Tränen geweint vor Glück. Der Freund war so glücklich. Der Diener war sicher. Die Nachbarn sind wieder da beim Kaffee gesessen und haben gesagt, oh, er lebt wieder. Die Frau hat gesagt, man kann sich auch nicht mehr verlassen auf die Ärzte heutzutage. Und einer war zu Tode frustriert. Das ist ein Beispiel aus den Upanishaden. Da wird gefragt, ist jetzt Umesh die Ursache von Glück und Leid in dieser Welt? Eigentlich nicht. Das wäre falsch zu sagen. Es ist deine Beziehung, die du nur mit den Objekten der Welt hast, die dir scheinbar aufgrund deiner Beziehung, die du den Dingen hast, sogenanntes Glück oder Leid versprechen. Aber bitte verstehen, es ist nicht die Sache, es sind nicht diese Umstände, die du jetzt verändern und manipulieren versuchst, um etwas noch mehr dafür für dich herauszuziehen. Aber es ist nie das. Es ist die Beziehung, genau diese Freiheit, die Beziehung zur Welt, wirklich zu lernen, was du für eine Beziehung hast und zu wem diese Welt in Beziehung steht. Diese Freiheit lernst du dir im Brahmacharya-Ashram. Bitte nütze diese Vorteile wenigstens ein Leben lang. Was hast du zu verlieren? So viel Mal hast du alles schon versucht. Jetzt kannst du doch mal ein Leben investieren, ein bisschen zu reservieren. Weil wenn du im Zug fährst, und dann muss ich mein Abteil ein bisschen reservieren, sonst sind ganz schnell Leute da. Fangen sie es noch frei und dann sitzen sie hin. So genauso, wenn du nicht ein bisschen bedacht jetzt bist, diesen Platz, den dir Krishna geschenkt hat, ein bisschen zu reservieren, ganz schnell wird es besetzt werden und du wirst etwas ganz Großes wieder verlieren. Und der letzte Punkt jetzt noch, das ist wenn mein Freund heiratet gerade. Ich gehe zu ihm hin und sage, bist du wahnsinnig? Willst du wirklich verzichten auf all diese wunderbaren Frauen in der Welt? Da gibt es so viele. Willst du dich da so festknüpfen? Willst du wirklich so verzichten auf all die wunderbaren Frauen der Welt? Er schaut mich ganz verdutzt an und sagt, nein, tut mir leid. Ich sehe das nicht so. Für mich ist es nicht Verzicht auf all die anderen, sondern ich bevorzuge diese eine vor allen anderen. Versteht ihr, das ist doch Brahmachari-Leben. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern das Bevorzugen. Danke, dass ich das habe.
Wir haben schon gehört, dass es manchmal gut ist, wenn man versucht, es so eine kurzweilige Sache zu machen, nämlich direkt, wenn man in der Schwierigkeit ist, diese Schwierigkeit zu lösen, indem man den Via Negativa geht. Ich werde darüber nicht mehr sprechen. Ich möchte aber sagen, dass wir darauf auf keinen Fall stehen bleiben sollen. Ich habe einmal ein Buch gelesen, wo das sehr schön ausgedrückt wurde. Die Via Negativa bedeutet, dass man die Frau als gefährlich ansieht oder als nicht so gut. Aber da ist eine große Gefahr. Wer kennt diese Gefahr? Das Herz wird hart, man verurteilt andere. Man bleibt total auf der körperlichen Ebene.
Ja. Man ist ja letztlich immer noch auf eine Frau gerichtet.
Ganz genau. Wir sind auf einer Frau noch, wir bleiben gerichtet auf eine Frau, nur eben auf eine negative Weise, aber man ist noch dabei. Daya Goranga. Man könnte sogar Vergehen machen gegen eine Vaishnavi. Das sind Gefahren, die dabei sind. Die erste Bhava ist also die Cobra-Bhava, die wir nur als Übergangslösung sehen können, wenn es also wirklich nicht anders geht. Die Schriften sagen uns, als Brahmacharis sollten wir die Frauen als wie eine Mutter ansehen. Das ist die zweite, die Mother-Bhava, die Mata-Bhava. Wir sehen sie als Repräsentant der Adi-Shakti, der ursprünglichen Shakti an. Und respektieren sie als solche. Aber die dritte Bhava, die genannt wird, ist die Atma Bhava, wo wir auf der spirituellen Ebene sind und eine spirituelle Seele sehen und sie auch als Teil von Krishna sehen, genauso wie wir uns auf einer spirituellen Ebene als spirituelle Seele sehen und als Teil von Krishna. Und diese Atma Bhava, diese höchste spirituelle Sicht, hat die besten Wirkungen. Ich möchte euch noch von einem Poeten vorlesen, wie der das sagt. Diese unterschiedlichen Bhavas, diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Für einen Wissenschaftler ist die Frau eine Masse aus Elektronen. Für einen Vaisheshika-Philosophen ist eine Frau einfach Atome. Für den Tiger eine Beute. Für den leidenschaftlichen Ehemann das Objekt für Sinngenuss. Für das weinende Kind ein Milch- und Sweetlieferant. Für die eifersüchtige Schwägerin oder Schwiegermutter ein Feind. Für den Vairagi ist die Frau eine Kombination aus Fleisch, Knochen, Urin, Fett, Eiter, Schweiß, Blut und Schleim. Und für einen entwickelten Jnani ist sie Satchit Ananda. Ewiglich voller Wissen und voller Glückseligkeit. Ich möchte jetzt euch eine Meditation vorschlagen. Ich möchte euch bitten, euch ein bisschen zurückzulegen. Zu lehnen, wollte ich sagen. Vielleicht können wir für kurze Zeit die Augen schließen. Und tief ein- und ausatmen. Wir bemühen uns entspannt hinzusetzen. Zunächst einmal unsere Beine und Füße zu entspannen. unsere Sitzfläche zu entspannen, auch unseren Rücken zu entspannen, ohne vor und nach hinten zu kippen. Wir atmen weiter tief ein und aus. Wir entspannen unsere Schulter und die Arme. Wir entspannen jetzt unser Gesicht und auch die Gesichtsmuskeln, die vom angestrengten Lächeln oder auch der Konzentration müde geworden sind. Jetzt atmen wir tief in den Bauch ein. Wir nehmen die Hand auf unseren Bauch, um zu sehen, ob der Bauch sich auch wölbt. Wenn wir einatmen, kommt die Bauchdecke nach vorne. Und wenn wir ausatmen, atmen wir aus dem Brustkorb aus. Tief ein und tief aus. Die ganze Zeit über atmen wir tief ein und aus, wobei wir es vermeiden, angestrengt tief ein- und auszuatmen. Einfach natürlich. Jetzt zieht sich unsere Aufmerksamkeit in die Herzgegend. Wir haben gehört, dass hier die ewige spirituelle Seele ist. Wir sind wir selber. Wir sind ein Teil Krishna. Wir sind ewig. Wir sind voller Glückseligkeit. Voller Wissen. Für einen Augenblick denken wir hierüber nach. Die Meditation richtet sich darauf, dass wir Teile Krishna sind. Wir sind für einen Augenblick in diesem Körper und auch im Herzen. Während wir weiter tief ein- und ausatmen, hören wir jetzt den folgenden Sätzen der alten Brahmachari-Meditation zu. Für diese Zeit hören wir nicht einmal eine Übersetzung. Ich bin eine reine spirituelle Seele, ohne männlichen oder weiblichen Körper. Ich bin frei von Lust. Solche Regungen gibt es nicht in der Seele. Lust befindet sich lediglich im materiellen Geist. Es ist mir möglich, meine Wünsche zu beobachten. Als Beobachter bin ich Asanga, unberührt von dieser Welt. Meine spirituellen Wünsche sind rein und stark. Ich will mich verankern im mentalen und physischen Brahmacharya, im Gelübde des Brahmacharya. Ich fühle eine Reinheit in mir aufstehen, steigen. Als nächstes wollen wir atmen weiter, wir konzentrieren uns, wir ermutigen kurz Till nicht zu schnarchen. Wir wollen einen Text lesen, eine Meditation aus dem Bhagavatam. Bitte weiterhin die Augen geschlossen halten. Ein Yogi soll über das überaus wohlwollende Lächeln Shriharis meditieren. Ein Lächeln, das für alle, die sich vor Krishna verneigen, das durch starke, elend entstandene Meer der Tränen austrocknet. Wir wollen es wie ein Yogi machen und über das wohlwollende Lächeln Shriharis meditieren. Krishna lächelt. Der Yogi soll auch über die gebogenen Augenbrauen des Herrn meditieren, die von seiner inneren Kraft manifestiert werden, um den Gott der Sexualität für das Wohl der Weisen zu betören. Und zur Meditation vergegenwärtigen wir uns jetzt das Gesicht des Herrn und die gebogenen Augenbrauen. Als nächstes wollen wir, während wir weiterhin tief atmen, manche von uns haben vor lauter Meditation aufgehört zu atmen, als wollten sie ins tiefe Samadhi gehen. Wir atmen ein bisschen. Und dann lassen wir den Atem bald auch natürlich wieder kommen und hören von Prabhupada kurz aus dem Purport. Mit anderen Worten, das Leid des materiellen Daseins lässt sogleich nach, wenn man das betörende Lächeln des Herrn sieht. Es heißt in diesem Vers, dass die betörenden Augenbrauen des Herrn so faszinierend sind, dass sie einen die Verlockung von Sinnenfreuden vergessen lassen. Die bedingten Seelen sind in das materielle Dasein gekettet, weil sie durch die Verlockung der Sinnenbefriedigung, besonders der Sexualität, gefangen sind. Der Gott der Sexualität wird Makaradvaja genannt. Die betörenden Augenbrauen der höchsten Persönlichkeit Gottes beschützen die Weisen und Gottgeweihten vor der Verlockung durch materielle Lust und sexuelle Anziehungskraft. Wenn man also von der sexuellen Anziehungskraft unbeeinflusst sein möchte, muss man das betörende Lächeln und die faszinierenden Augenbrauen der höchsten Persönlichkeit Gottes betrachten. Wir sind uns bewusst, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind, Teil Krishnas. Unser Bewusstsein geht jetzt langsam wieder zum Atem zurück. Langsam machen wir jetzt die Augen wieder auf und setzen so vor uns hin. Ja, Hare Krishna. Ich hoffe, dass es euch etwas gebracht hat. Ich habe es reingekommen aus verschiedenen Gründen und fand das denn so schön. Und als ich das so las, 3:28:32, war ich sehr, sehr glücklich. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt es an einer anderen Stelle in seiner Erläuterung zu einem Purport der Bhagavad Gita. Ich nehme an 1866, aber das weiß ich eben nicht so ganz genau mehr. Dass der Devotee wirklich nachdenken sollte über Shyama Sundar, der ein wunderschönes Gesicht von lockenden Haar eingefasst ist und der den Devotee einen Blick werft, aber einen zur Seite gerichteten Blick. Krishna macht immer diese sidelong glances. Ich muss die Hand zur Hilfe nehmen. Also der schaut immer so zur Seite zu seinem Devotee. Und ermutigt sich, dann sieht sie alle. Lächelt. So, es ist gut im spirituellen Leben, im Brahmacharya-Leben, ein bisschen heiter an die Sache ranzugehen. Lass uns über das Lächeln des Herrn selbst wenn wir mit einem Sturm sind oder schwierig zu verteilen oder schwierig mit den Dingen der Welt klarzukommen oder so. Wir meditieren über das Lächeln. Gut, wir haben es fast geschafft, die Woche. Also ich bin total erstaunt, dass wir werden genau rechtzeitig kommen. Ich möchte jetzt zum Schluss mit euch ein paar Gebete sprechen. Ich denke, das Beste ist, wenn ich diese Gebete erstmal vorlese, dass wir einen Gesamtüberblick haben und dann wollen wir die zusammen auch sprechen. Nicht? Es gibt, mein erstes Gebet heißt in Sanskrit Kama. Sorry, ich will diesen Teil aber noch besser einleiten. Wie wir gehört haben, ist das aktive Prinzip im spirituellen Leben, ganz allgemein im spirituellen Leben, nicht nur in unserem Ashram, sondern ganz allgemein im spirituellen Leben, die Barmherzigkeit Krishnas. Und der Herr wird durch Gebete sehr zufriedengestellt. Wenn diese Gebete, so sagt Prabhupada, mit Priti gemacht werden. Priti heißt Liebe. Wenn wir noch keine Liebe aufbringen können, dann müssen wir zumindest volle Aufmerksamkeit in diese Gebete hineintun. Dort, wo Gajendra Gebete darbringt, finden wir eine allgemeine Regel für Gebete, dass das Bewusstsein in den Geist gebracht wird. Also wir fixieren das im Geist. Wir tun also, zu Deutsch gesagt, nicht geistlos da etwas daher sagen. Wir sind mit dem Bewusstsein dabei. Wir beten nicht etwas nach, sozusagen. Sondern es muss von uns selber kommen. So, es gibt ein tolles Gebet, was sich auf unser Seminar bezieht, aber auch darüber hinweg geht. Kamadinam katina katida palita dunedashas Tesham Jatamayina Karuna. Das ist nicht das richtige. Kamadinam Katina Katida Palitas Dunedashas Tesham Jatamayina Karuna Natrapa Nupashanti Usrechaitanati Yada Pate sampratam lapta buddhis Rama yata sharanam habayamam Niyong shvatmadasye. O mein Herr, die ungewollten Befehle der lustvollen Wünsche kennen keine Grenzen. Obschon ich ihnen derart viel Dienste dargebracht habe, haben sie mir nicht die geringste Barmherzigkeit erwiesen. Ich habe nicht gezögert, ihnen zu dienen, und ich habe mir auch niemals gewünscht, sie aufzugeben. O mein Herr, o Führer der Yadu-Dynastie, vor kurzem wurde jedoch meine Intelligenz erweckt, und nun schenke ich ihnen keine Beachtung mehr. Mit Hilfe von transzendentaler Intelligenz vermag ich nun das ungewollte Drängen dieser lustvollen Wünsche zurückzuweisen. Ich komme nun zu dir, um mich deinen Lotusfüßen, die einen von aller Furcht befreien, zu ergeben. Bitte beschäftige mich in deinem persönlichen Dienst und errette mich. Wunderschön, ne? Man findet diesen Schloka im Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22. Kapitel, Text 16. Vielleicht will man sich den ablichten. So, jetzt werden wir ihn sprechen. Wir werden Jai Gopal and the other devotees. For this, you will have to just listen to the German. Und wir werden dabei versuchen, unser Bewusstsein dabei zu haben. O mein Herr!
O mein Herr!
Die ungewollten Befehle der lustvollen Wünsche.
Die ungewollten Befehle der lustvollen Wünsche.
Kennen keine Grenzen. Obschon ich ihnen derart viel Dienst dargebracht habe, haben sie mir nicht die geringste Barmherzigkeit erwiesen. Ich habe nicht gezögert, ihnen zu dienen. Und ich habe mir auch niemals gewünscht,
sie aufzugeben.
O mein Herr,
O mein Herr.
O Führer der Yadu-Dynastie. Vor kurzem wurde jedoch meine Intelligenz erweckt. Und nun schenke ich ihm keine Beachtung mehr. Mit Hilfe von transzendentaler Intelligenz vermag ich nun das ungewollte Drängen dieser lustvollen Wünsche zurückzuweisen. Ich komme nun zu dir, um mich deinen Lotusfüßen hinzugeben, die einen von aller Furcht befreien. Bitte beschäftige mich in deinem persönlichen Dienst und errette mich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mitbetet. Ich merke aber, dass es, glaube ich, schwierig ist zu sagen, jetzt beten wir auf Dolberg, also jetzt los. Das, so können wir das nicht machen. Das ist etwas, was wir im Privaten tun und wo wir uns sind jetzt. Ich glaube,